Guten Tag, liebe Zuhörer, hier ist Radio Chaotica vom Chaos Computer Club Karlsruhe, Entropia e.V. Karlsruhe. Wir möchten heute über die Telekommunikationsüberwachungsverordnung sprechen, die jetzt gerade zum 1. Januar 2005 wieder aktuell geworden ist, da hier jetzt die technischen Maßnahmen umgesetzt wurden. Bei mir im Studio ist Beate, angehende Mathematikerin, sie wird uns später mehr zu der E-Mail-Verschlüsselung verraten. Ja, hallo Beate.
Hallo, nein Geist.
Und auch bei mir im Studio ist Hannes vom Bürgernetz Ingolstadt und er wird uns später darüber berichten, wie dort die TKÜV, also die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, umgesetzt wurde.
Hi, nein Geist.
Ja, und um uns einzustimmen, spielen wir zuerst mal etwas Musik.
Steht da und wer vor deinem Haus, macht dir nichts draus, macht dir nichts draus. Wahrscheinlich bist du radikal, verflixt nochmal, verflixt nochmal. Und machst du einen kleinen Schritt, die kriegen das mit, die kriegen das mit. Frag nicht beleidigt, was das soll, es ist ja nur zu deinem Wohl. Drum schlaf schön ein und gute Nacht. Wir werden alle überwacht. Grund, dass man sich Sorgen macht. Wir werden alle überwacht. Mach Augen, Mund und Ohren zu, dann lässt man dich vielleicht in Ruhe. Nur wenn man dauernd aufbegehrt, das ist verkehrt, total verkehrt. Und hast du eine Erektion, die merken's schon, die merken's schon. Dafür sind sie ja schließlich da, die netten Herren. Drum schlaf schön ein und gute Nacht. Wir werden alle überwacht. Kein Grund, dass man sich Sorgen macht. Wir werden alle überwacht. Am besten hat es in diesem Land der Denunziant, der Denunziant. Er hilft dem Staat in seiner Not, drum kriegt er nie Berufsverbot. Denn die Verfassung, die macht Schutz, Schmutz und Schund und Schund und Spotz. Gehorsam ist des Bürgers Pflicht und mehr schon nicht und mehr schon nicht. Drum schlaf schön ein und gute Nacht. Wir werden alle überwacht. Kein Grund, dass man sich Sorgen macht. Wir werden alle
ja, wie wir gerade eben schon angekündigt hatten, sprechen wir heute über die TKÜV, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die im Jahr 2002 als Ersatz für die bisherige Fernmeldeüberwachungsverordnung erlassen wurde und die Vorschriften über das Abhören von Telekommunikationsverbindungen und deren technische Umsetzung vorschreibt. Das ist jetzt gerade wieder aktuell geworden, weil zum 1. Januar die Frist zur Umsetzung dieser Maßnahmen abgelaufen ist, sodass die ISPs jetzt eigentlich gerade die Technik eben umgesetzt haben müssten. Dabei geht es also nicht nur um jetzt irgendwie Mail-Überwachung oder also DSL-Überwachung oder sowas, sondern es soll also in der Gesamtheit alle Daten und Sprach- und Faxverbindungen überwacht werden. Und dabei ist es so, dass die praktisch das BKA, das LKA dann auf diese Systeme online zugreifen können und dann eben unbeobachtet praktisch gewisse Verbindungen, die sie vorher vom Richter genehmigt bekommen haben, abhören können. Ja, dabei interessant ist auch noch, dass eigentlich in der letzten Zeit die Kriminalitätsstatistik zurückgegangen ist, während die Telefonüberwachungsmaßnahmen angestiegen sind. Zum Beispiel liest man hier einen Telepolis-Artikel. So gibt es nach wie vor nicht einmal öffentlich verfügbare Studien über die Wirksamkeit der bisher durchgeführten Überwachungsmaßnahmen. Der FDP-Rechtsexperte Jörg Essen wunderte sich außerdem jüngst darüber, dass der Anstieg von Telefonbespitzelungen mit einer rückläufigen Kriminalitätsentwicklung übereinfällt. Eigentlich hatte Essen erwartet, dass die Telefonüberwachung dann die gleiche Tendenz nach unten zeige. Ja, das, also muss man sich fragen, ob hier dann überhaupt noch die Zweckerfüllung gegeben ist, ob man hier wirklich noch Kriminalität verfolgt oder ob man hier nicht einfach zu viel Freiheit aufgibt, dadurch, dass man jetzt möglichst viel überwacht. Ja, hier bei mir im Studio ist Hannes vom Bürgernetz in Ingolstadt.
Hallo.
Ihr habt beim Bürgernetz auch diese... Ja, Beate spielt hier gerade ein bisschen mit dem Studio rum und meinte, sie muss jetzt Musik einspielen. Das klären wir gleich nochmal, wenn die Musik dann wirklich läuft. Ja, nochmal zu dir, Hannes. Ihr müssen beim Bürgernetz in Ingolstadt diese Verordnung umsetzen.
Also bisher ist die Situation noch nicht ganz klar. Es ist halt so, dass alle Telekommunikationsorganisationen, die mehr als 1000 Mitglieder haben oder Telekommunikationspartner haben, müssen generell diese Verordnung umsetzen. Und da wir halt über 1300 Mitglieder haben, ist es bei uns halt auch angebracht, solche Systeme einzuführen. Wobei das natürlich für uns ein ziemlich großes Problem darstellt, weil diese SINA-Boxen, die wir uns anschaffen müssten, im Preisbereich von über 4.000, 5.000 Euro liegen. Und es ist halt absolut keine Zuckerschlecken, sowas einzurichten. Und man kann halt auch Anfragen stellen, ob man vielleicht das nicht machen muss. Man hat dann aber die, man muss halt dann quasi innerhalb von 24 Stunden die einem Nachkommen hinterherkommen und versuchen halt die Überwachung halt einzurichten. Und das ist halt schon ein ziemlicher Aufwand für Bürgernetze, da die ja quasi aus Hobbyadministratoren bestehen und nicht also innerhalb von 24 Stunden schnell einfach mal ein Überwachungssystem oder so einrichten können.
Ja, da wir hier gerade noch ein bisschen die Technik lernen müssen, spielen wir jetzt nochmal kurz Musik. Wenn du bitte den zweiten Track nochmal anspielst, das wäre nett. Und zwar, da geht es auch gerade um den Battle Without Humanity and Honor, glaube ich, hieß das Track. Ja, Without Honor Humanity. Und das ist ja genau das hier, was die Bürgernetze hier machen, nämlich gegen hier einen Kampf ausführen. So. Ja, Hannes, wir hatten gerade über euer Bürgernetz in Ingolstadt gesprochen. Hier ist übrigens Radio Chaotica vom Chaos Computer Club Karlsruhe, Entropia e.V. Wir haben auch eine Webseite zur Sendung, das sage ich vielleicht mal zwischendurch auch mal wieder. Die ist www.entropia.de/radio. Schaut da einfach rein oder schickt uns eine E-Mail, radio.entropia.de. Nun aber zu dir, Hannes. Du hattest noch eine interessante Information.
Also es ist inzwischen ziemlich einfach möglich für die RecTP zum Beispiel eine testweise Überwachung anzuordnen, einfach nur um zu schauen, ob
die RecTP ist übrigens die Regulierungsbehörde für Tele...
Genau.
Was ich was, ja.
Und die können quasi eine Testüberwachung anordnen, sodass einfach nur als Feldversuch oder ob zu schauen, ob die Technik funktioniert, die Systeme laufen. Und das ist also so möglich, dass man einfach nur ein System finden muss, wo quasi mehr als 10.000 User dran sind, um dieses System darf halt maximal 12 Monate überwacht werden. Und daraufhin ist es dann ziemlich einfach für die RecTP so ein Überwachungsverfahren einzuleiten und das auch genehmigt zu bekommen.
Also da gibt es irgendwie Sonderregelungen für irgendwie ab 10.000 Benutzern oder?
Also das steht so drin, okay. Im Gesetz.
Okay. Ja, ich habe gerade noch so ein lustige Zitat von, das ist aus der Wikipedia-Seite zum kommenden Chaos Radio vom Berliner CCC. Da hat ja 2002 die Bundesregierung so eine lustige Werbekampagne gemacht, die ja hieß Flirten, Lästern, Tratschen und niemand hört mit. Das ist also dann, so warb die Bundesregierung um Vertrauen in eine funktionierende Demokratie mit intakten Bürgerrechten. Ja, und seitdem hat man halt ein bisschen am Fernmeldegeheimnis geschraubt. Und ja, so niemand hört mit, ist wohl nicht mal ganz so der Fall. Naja. Ja, also wir haben uns ja intensiv jetzt mit der Kritik an der TKÖV beschäftigt und haben eigentlich da einige Punkte irgendwie gefunden, die da zu nennen sind. Da haben wir zum einen die hohen Kosten der TKÖV. Da hattest du schon vorhin was gesagt, wie viel waren das nochmal?
Also so eine Senior-Box kann man muss die halt quasi für das richtige System kaufen. Was also für große
Provider. Was ist eine Senior-Box?
Die Senior-Box sind quasi Boxen, die mit vor dem Mail-Server oder vor entsprechende Kommunikationssysteme geschaltet werden und dann halt den Mail-Verkehr überwachen oder den jeweiligen Kommunikationsverkehr überwachen. Und dabei ist halt wichtig, dass die Senior-Box steht quasi im Rechenzentrum oder bei den Computersystemen des jeweiligen Providers drin. Und er hat auch die komplette Verantwortung über diese SINA-Box. Er ist dafür zuständig, diese zu warten. Diese muss immer funktionsfähig sein, hat aber eigentlich keinen Zugang. Also das heißt, er darf nicht überwachen, was überprüft wird oder was eigentlich dann der Staat quasi aus den privaten E-Mails der User liest.
Ah ja. Und das kostet 50.000 oder sowas?
Also 4.000 bis 5.000 Euro sind so die Kosten, was ich jetzt zuerst gehört habe. Sie waren am Anfang irgendwie 10-mal so hoch, aber dadurch, dass dann...
Die Zahl, die ich gehört hatte, war irgendwie viel höher noch, ja.
Ja, die Preise sind inzwischen runtergegangen.
Ah ja, die Nachfrage ist wahrscheinlich einfach gestiegen.
Ja, natürlich.
Ja gut, die anderen Kritikpunkte sind zum Beispiel, dass die Datenschützer hier einfach eine zu weitgehende Überwachung sehen. Zum Beispiel weiß es sowieso schon so ist, dass es ja schon Überwachungsschnittstellen gibt. Also in Vermittlungsstellen der Telcos sind so Systeme schon längst eingerichtet. Jetzt setzt man praktisch so am Anfang und am Ende ein, das heißt dort, wo sich jetzt irgendjemand im Internet einwählt und dann noch an dem System, wo es dann praktisch seine E-Mails liest. Das ist selbst, wenn man jetzt irgendwie da den Bedarf an so einer Überwachung irgendwie anerkennt, kann man trotzdem sagen, dass halt hier plötzlich irgendwie so an allen Ecken und Enden hier plötzlich Strukturen gebildet werden. Ist halt irgendwie für mich was ich mir da immer ständig dabei gedacht habe, ob hier einfach die Industrie einfach ein großes Interesse hat, hier irgendwie teure Maschinen zu verkaufen. Und das sieht man ja auch. Also, er sagte gerade, es wäre irgendwie billiger geworden. Um einfach viel Geld zu machen und dann halt irgendwie gut bei den Politikern irgendwie Lobby gemacht, dass die halt irgendwie sich denken: Naja, das ist ja toll, was wir da so anbieten und wir verkaufen das jetzt. Ja.
Man muss es vor allem auch sagen, dass das Gesetz halt nicht halt auch wirklich Lücken noch aufweist. Vor allem, wenn irgendwelche Leute mit wirklich krimineller Energie irgendwelche Daten nicht überwachen werden wollen, dann können sie zum Beispiel einfach Provider wählen, die zum Beispiel weniger als 1.000 Mitglieder haben oder weniger als 1.000 Kommunikationspartner haben. Und diese sind zum Beispiel von diesem Gesetz überhaupt nicht betroffen.
Ja gut, aber oder man nimmt halt gleich irgendwie diese Systeme, um damit irgendwie Schindluder zu treiben. Man hat ja der Provider selber, der hat ja irgendwie gar keine Eingriffsmöglichkeit, der weiß ja gar nicht, was die Polizei da tut. Das heißt, wenn man da jetzt irgendeine Sicherheitslücke in so einer SINA-Box findet, hat man plötzlich nochmal einen Angriffsvektor, um da eben selber vielleicht so ein System zu verwenden, ne? Was ich durchaus für möglich halte. Also das wäre das erste Mal, dass irgendwelche Systeme nicht sicher genug wären. Tja. Das heißt also, wir haben ja irgendwie Missbrauchspotenzial, das ist nicht nur von Dritten, die jetzt irgendwie sich unberechtigt Zugang verschaffen, sondern ich glaube auch, dass hier auch Polizei oder sowas irgendwie, also die Polizei kann man vielleicht nicht so sagen, aber vielleicht einzelne Personen dort irgendwie sich einfach unberechtigt Zugang verschaffen könnten. Oder eben, wie er gesagt hat, irgendwie über diese RecTP-Sonderregelung. Ja, ganz abgesehen davon, haben wir natürlich dann einfach noch das Problem, das ist eine philosophische Frage, hier haben wir plötzlich mehr Überwachungsmaßnahmen, das heißt, wir befinden uns in einer Zeit, wo plötzlich überall mehr Überwachung gemacht wird, so nach dem 11. September 2001. Und da gibt es ja auch eine Studie von zum Beispiel von dem Herrn Professor Pfitzmann an der TU Dresden, konnte man es leider nicht so direkt zitieren, weil die immer nur eben auch nur zitiert wird. Da bin ich aber noch dran, dass wir die bekommen, dann auch verlinken können an unserer Webseite www.entropia.de/radio. Und dort schreibt er eben über dieses Panoptikum, da haben wir auch bei der Videoüberwachungssendung schon mal drüber gesprochen. Foucault griff dieses Prinzip als wichtigstes Ordnungsprinzip westlich liberaler Gesellschaften auf. Die permanente Möglichkeit der Überwachung führt zur Selbstdisziplinierung der Individuen, weitgehend ohne dass eine soziale Kontrolle stattfinden muss. Die Menschen werden dazu erzogen, eine Funktion im System wahrzunehmen. Die grundlegenden Funktionsregeln werden internalisiert, ohne dass den Menschen im Normalfall die von externen Normen geleitete Regelhaftigkeit ihres Verhaltens bewusst würde. Das heißt, hier wird praktisch, dadurch, dass man jetzt immer mit so einer Überwachung rechnen muss, werden sich die Menschen vielleicht einfach nur noch regelkonform verhalten. Und das ist aber eigentlich kein wünschenswertes, Regel.
Ja, das Problem ist ja gerade, dass man überhaupt nicht weiß, ob man überwacht wird oder überwacht. Und man kann auch nicht rausfinden einfach, oder man kann irgendwo anrufen bei der Polizei und man findet halt nicht raus, ob man überwacht wird. Und deswegen muss man halt einfach so tun, als ob man ein normaler Bürger ist und man wird wirklich eingeschränkt dadurch.
Ja, das ist halt, also man sollte sich da vielleicht einfach klar machen, dass es hier nicht um irgendwie nur Verbrechen geht, sondern es werden vielleicht einfach Leute nicht mehr anfangen, irgendwie Demokratie zu machen, indem sie irgendwie auf die Straße gehen oder irgendwie sich über Politik unterhalten, sondern sich plötzlich nur noch so verhalten, dass sie möglichst nirgends anecken. Das ist so die Gefahr, die wir sehen. Und es gibt eben diese Studie von dem Professor Pfitzmann auch wirklich, Beweise dafür, dass sich da das Verhalten wirklich ändert, wenn überwacht wird. Das ist so das philosophische Problem dabei. Ja, und jetzt spielen wir erstmal nochmal zwei Titel. Wenn wir die Technik in den Griff kriegen. Track 3 wäre nett, danke. Drückst du noch was?
To lift the endings. So you turn, turn to face, face, you shake, melt down. You got no underground. You can't pick up to ground. Down, 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 let it go down. You can't pick up to down. Down, down, down.
Ja, wir sind wieder zurück. Hier ist Radio Chaotica vom Chaos Computer Club Karlsruhe, Entropia e.V. Unsere Webseite zur Sendung www.entropia.de/radio. Dort findet ihr auch viele Links zum Thema. Wir sprechen heute über die TKÜV, das heißt die Telekommunikationsüberwachungsverordnung. So lange Wörter wieder. Und später auch, oder gleich eigentlich bald, über E-Mail-Verschlüsselung, das heißt, was man eigentlich dann so noch tun kann, um sich jetzt da irgendwelchen Überwachungsmaßnahmen auszusetzen. Interessant dabei ist, wir haben gerade schon über diese ganzen Maßnahmen gesprochen, was ich aber dabei interessant fand, ist, dass einerseits wird hier große Infrastruktur aufgebaut, dass also praktisch BKA, LKA, Polizei, wenn es notwendig ist, überwachen können. Aber auf der anderen Seite haben wir dann Bundesämter, wie das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die dann gerade Verschlüsselungsprojekte finanzieren oder sponsern. Zum Beispiel das bekannte Projekt, das GNU-PG wurde gesponsert von dem BSI oder GNU-PP, das ist so ein Installer, ist glaube ich auch von denen gesponsert worden. Ja, das erscheint mir halt ein bisschen schizophren, dass man einerseits überwachen will und dann wieder in die Verschlüsselung diese Maßnahmen dann eigentlich wieder aushebelt. Auf beiden Seiten praktisch finanziert. Ja. Hannes, du hattest noch was zur Handyüberwachung?
Ja, also mit dem neuen Telekommunikationsgesetz ist es auch so, dass ja zum Beispiel jetzt sämtliche Daten auch für Mobiltelekommunikation und so weiter auch übergeben werden müssen. Also es betrifft halt nicht nur allein die Internetkommunikation, sondern es betrifft wirklich jegliche Kommunikation zwischen Menschen. Also es hat sich inzwischen halt so weit verschlimmert, dass auch wirklich jeder Anfang und jedes Ende von einem Gespräch übermittelt werden muss, selbst sogar wenn ein Anruf versucht wurde, einen Anruf zu machen und dieser nicht durchgekommen ist, muss dieser mit aufgezeichnet werden und bei Bedarf halt weiter an das jeweilige Ministerium halt gegeben werden, was eigentlich schon ziemlich krass ist.
Interessant ist auch noch, dass diese ganze TKÜV oder die Verschärfung des Ganzen ja wieder Anfang 2002 irgendwie erlassen wurde und dass die Industrieverbände eben kurz nach dem 11. September 2001 hier mehr Kompromisse plötzlich gemacht haben, weil sie plötzlich der Terrorbekämpfung keine Steine in den Weg legen wollten. Da ist also so, dass hier wieder mit der Panikmache bezüglich des Terrorismus dann halt versucht wurde, da entsprechend mehr Überwachung zu begründen. Ja, und wir hoffen da halt mal, dass Osama seine Mails nicht verschlüsselt, weil sonst mal ein Problem hier.
Ja. Ja, oder er benutzt einen Provider, der weniger als 1000 Mitglieder hat.
Genau. Wahrscheinlich ich weiß nicht, ob in Afghanistan oder in welchem Land, das gerade hockt, so arg viele große Provider überhaupt gibt. Naja, also ich habe hier noch einen Link von der Domain Factory oder aus dem Forum gefunden, wo der Geschäftsführer von der Domain Factory, das ist also auch so eine Domain oder ein Mail-Hoster, Web-Provider, keine Ahnung, geschrieben hat, die Kosten für die Systeme, wobei die Cinebox noch den kleinsten Kostenanteil, die Gesamtkosten liegen in einem sehr hohen fünfstelligen Bereich, zuzüglich fünfstelliger Wartungskosten pro Jahr. Das heißt, wir sprechen hier über Zehntausende von Euro. Die tragen die Leute eben selber. Und eine Erstattung ist irgendwie hier nicht vorgesehen. Das heißt, hier müssen also sämtliche Kosten eben von den Providern getragen werden, was letztendlich dann die normalen Leute zahlen, die da Kunden sind. Ja, oder halt die Bürgernetzmenschen.
Ist sogar schon so weit, dass man selbst, wenn diese Boxen halt ausfallen, quasi Bericht erstatten muss, wieso die ausgefallen sind und müssen es halt sofort irgendwie versuchen, wieder in Gang zu bringen. Und sobald halt zum Beispiel diese Kapazitäten von diesen SINA-Boxen nicht ausreichen für einen bestimmten Provider, ist es also notwendig, dass man sich neue anschafft. Und also die Kosten sind halt nicht nur einfach Hardwarekosten, sondern geht es ja wirklich auch um Administratoren, die das Zeug warten, die Hardware überwachen, das Zeug neu einkaufen etc.
Ja, und was wollte ich gerade sagen? Ja, ich glaube, dann lass mich mal Beate reden. Nämlich, wir möchten noch über E-Mail-Verschlüsselung und andere Verschlüsselungssachen sprechen. Und ja, Beate, stellst du dich vielleicht gerade mal kurz nochmal vor, damit wir wissen, wer du bist.
Hallo, ich bin Beate, bin seit kurzem auch beim Chaos Computer Club, war auch beim 21C3 in Berlin. und ja, werde jetzt nachher noch ein bisschen was über E-Mail-Verschlüsselung erzählen und die Software, die man dazu benutzen kann, vor allem auch unter Windows, weil das nicht ganz so laienhaft ist, sage ich mal. Man muss ein bisschen was dazu wissen und verstehen, aber ich denke, das kriegen wir hin.
Und soviel ich weiß, bist du auch angehende Mathematikerin, das heißt, ich hoffe auch darauf, dass du uns ein bisschen was über die Theorie, aber auch für die Zuhörer in allgemein verständlicher Form, also Theorie der Verschlüsselung erzählen kannst.
Ja, ich studiere Technomathe an der Uni Karlsruhe, aber ich versuche das möglichst gering zu halten hier, das Wissen, weil wir sind ja nicht alle Mathematiker hier unter den Hörern.
Nun gut, aber jetzt spielen wir erst nochmal Musik, damit wir uns hier orientieren können. Ein Stück von Reinhard May, das wir uns nicht vorwerfen lassen können, dass wir hier Technik verliebt sind, nämlich ein Stück Musik von Hand gemacht.
Zur Blütezeit der Fast-Food-Zivilisation, der Einheitsmeinung, der Geschmacksautomaten, der Plastikgefühle und der Hightech-Lust, der Wegwerfbeziehung mit dem Einwegfrust. Zur Zeit der Fertigträume aus der Traumfabrik, der Mickey-Maus-Kultur und der Steckdosenmusik. Da lobe ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht, doch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf verdreht. Eine Gitarre, die nur so wie eine Gitarre klingt, die Stimme, die sich anhört, als ob deiner singt. Halt ein Stück Musik aus Fleisch und Blut, meinetwegen auch mal mit einem kleinen Fehler, das tut gut. Es geht los und funktioniert immer und überall. Auch am Ende der Welt bei Nacht- und Stromausfall. Wenn der große wilde Rock'n'Roller rockt und rollt, mit der Wahnsinnslasershow über die Bühne toll. Wenn die Lautsprecher dröhnen und das Hallendach schwingt, dass mir der Bruch austritt und die Brille springt, dann denke ich dran, dass wenn jetzt jemand an der Sicherung dreht, der Rockstar-Mucksmäuschen still am Vorm und im Dustern steht. Und dann lob ich mir ein Stück Musik von angemacht, noch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf verdreht. Eine Gitarre, die nur so wie eine Gitarre klingt, eine Stimme, die sich anhört, als ob deiner singt. Halt ein Stück Musik aus Fleisch und Blut, meinetwegen noch mal mit einem kleinen Fehler, das tut gut. Es geht los und funktioniert immer und überall. Auch am Ende der Welt bei Nacht- und Stromausfall. Wenn ich den Selbstentwerter im Omnibus nicht bedienen kann und wieder schwarz fahren muss, wenn die Wasserwerke mir den Hahn zudrehen, weil ich es nicht lerne, die Computerrechnung zu verstehen. Wenn ich einsehen muss, ich krieg den Halfiton nicht an, weil ich die Einschaltautomatik nun mal nicht einschalten kann. Da lobe ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht, von einem richtigen Menschen mit dem Kopf verdacht. Eine Gitarre, die nur so wie eine Gitarre klingt, eine Stimme, die sich anhört, als ob deiner singt. Halt ein Stück Musik aus Fleisch und Blut, meinetwegen noch mal mit einem kleinen Fehler, das tut gut. Das geht los und funktioniert immer und überall. Auch am Ende der Welt bei Nacht- und Stromausfall. Bis zum Tag, an dem man mich wegrationalisiert oder als nicht programmierbar einfach aussortiert. Wenn der große Rechner kommt und alles überwacht, meine Vorlieben und Macken voller Fassbarmacht. Wenn ich endlich ganz und gar maschinenlesbar bin, mit einem Balkencode am Schniedel und einer Prüfziffer am Kinn. Lob ich mir noch ein Stück Musik von Hand gemacht, noch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf verdacht. Eine Gitarre, die nur so wie eine Gitarre klingt, eine Stimme, die sich anhört, als ob deiner singt. Halt ein Stück Musik aus Fleisch und Blut, meinetwegen noch mal mit einem kleinen Fehler, das tut gut. Das geht los und funktioniert immer und überall. Auch am Ende der Welt bei Nacht- und Stromausfall. Auch am Ende der Welt bei Nacht- und Stromausfall.
So, hier ist immer noch Radio Chaotica vom Chaos Computer Club Karlsruhe Entropia e.V. Wir haben heute das Thema E-Mails sind wie Postkarten. Es geht um die Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Und ich möchte euch jetzt mal kurz erzählen, was man dagegen machen kann, wenn man eben nicht will, dass der Staat seine E-Mails mitliest, weil dann müsste man...
Ja, oder andere, also nicht nur der Staat.
Oder andere, genau. Dann muss man sie nämlich entsprechend verschlüsseln. Und dafür gibt es dementsprechend Software. Und zwar gibt es zwei verschiedene Software. Einmal eine Software, die mit der man den Schlüssel erstellen kann, also seinen privaten Schlüssel und seinen öffentlichen Schlüssel. Und dann gibt es ein Plugin oder nochmal ein kleines Programm für gängige E-Mail-Programme, damit man halt einfach einen Button hat in seinem E-Mail-Programm, wo man draufdrücken kann und die E-Mail dann verschlüsselt wird und dann verschlüsselt durchs Netz zum anderen geschickt wird. Und der kann das dann wieder entschlüsseln. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Unter entropia.de/radio haben wir ein paar Softwarequellen verlinkt, vor allem auch für Windows. Unter dem Mac ist es viel einfacher. Da hat er mal.
Also, der Link war irgendwie.
entropia.de/radio.
Okay, hast du auch richtig gesagt, kann sein.
Also unter Mac ist das relativ einfach, da hat der Markus Völkel unter web-blog.net eine gute Anleitung in 3 Teilen verfasst, wie man unter Mac verschlüsselt kommuniziert. Unter Windows ist das Ganze ein bisschen schwieriger, aber auch das bekommt man hin, wenn man ein bisschen guten Willen zeigt und sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Es gibt eine Software, die heißt GNU-PT. Die enthält auch dieses Open-Source-Programm GNU-PG. Und mit der, wenn man die installiert hat unter Windows, das kann man ganz normal installieren, wie jedes andere Programm auch, kann man damit seinen öffentlichen und seinen geheimen Schlüssel erzeugen. Und es ist wichtig, dass man den geheimen Schlüssel wirklich nur bei sich behält und den öffentlichen Schlüssel kann man dann ins Internet legen, zum Beispiel auf seine Website und verlinken, oder man kann die sogenannten Key-Servern hochladen. Weil wenn ich jetzt mit einem anderen kommunizieren will und habe von dem ich unbedingt einen Schlüssel gerade parat, kann ich dann auf diesen Key-Servern schauen, ob der da zufällig abgelegt ist und kann den dann bei mir in meinen Schlüsselbund quasi importieren und kann dann von nun an demjenigen auch verschlüsselte E-Mails schreiben.
Ja, vom Prinzip her sollte man vielleicht dazu sagen, dass also diese ganze E-Mail-Verschlüsselei bzw. der Part mit dem Schlüsselpaar, das heißt man hat einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten, eigentlich so funktioniert, dass praktisch, wenn ich jetzt von Beate einen öffentlichen Schlüssel habe und damit dann eine E-Mail verschlüssele, dann kann nur sie mit dem passenden privaten Schlüssel diese Nachricht auch entschlüsseln. Ja, das ist also der Knackpunkt bei diesem ganzen Verfahren. Und das ist also auch irgendwie mathematisch irgendwie begründet. Beate, warum ist das so, dass das überhaupt geht?
Ja, also man muss eine Schlüssellänge von mindestens 1024 Bit auswählen, damit man auch einen relativ sicheren Schlüssel erhält, den man mit aufzuwendendem oder innerhalb von kürzester Zeit nicht unbedingt knacken kann, also durch Brute Force zum Beispiel.
Ich habe gehört, das hat mit so solchen Primzahlen zu tun oder so. Ich
weiß nicht. Ja, so irgendwas.
Genau. Die angehenden Mathematiker hier im Studio überzeugen mich ganz total. Ja. Nun gut, also wir haben das ja jetzt ausprobiert. Es gibt ja also für Windows ja einige Software, also nicht nur dieses GNU-PT, sondern also gut, das GNU-PT enthält zum Beispiel GNU-PG. Das ist so die gängige Software, das ist eben jene von BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Und es enthält auch ein grafisches Frontend, was sehr wichtig ist für Leute, die sich nun mit so einem Material beschäftigt haben.
Okay. Wo waren wir jetzt gerade bei der Software? Genau, also es gibt da verschiedene Software, die meisten enthalten da eigentlich GNU-PG. Das GNU-PG selber ist jetzt ein bisschen unhandlich zu installieren, darum sollte man eh dieses GNU-PT nehmen. GNU-P geht auch, das ist auch so ein grafischer Installer, wo man nur noch irgendwie draufklicken muss, dann funktioniert das schon. Hat aber den Nachteil, dass es jetzt in unserer Empfehlungskonfiguration nicht mit diesem Mozilla Thunderbird, das ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel Outlook Express kennt, ein Ersatz dafür, aber eben auch aus diesem Open-Source-Bereich. Funktioniert halt nur dieses GNU-PG, also in meinen Tests und so dieses funktioniert und dann braucht man noch ein weiteres Plugin, das heißt Enigmail. Da das jetzt aber alles doch nicht ganz so einfach ist, haben wir auch vorher in Karlsruhe so eine Install-Party zu machen, so nennen wir das. Das heißt, wir möchten einfach Leute einladen und denen halt so die Software, wenn sie ihren Rechner mitbringen, auch installieren zusammen mit denen und das ganze Konzept nochmal erklären, weil es dann doch nicht ganz so einfach ist, vor allem wenn man jetzt irgendwie Details einsteigt. Ja, da haben wir jetzt über E-Mail-Verschlüsselung gesprochen. Es gibt auch noch andere Software, zum Beispiel das erst vor kurzem auf Heise angekündigte Software Sci-Fi. da habe ich erst heute mit einem von den Leuten gesprochen. Das ist auch eine Software, die eigentlich dafür ausgelegt ist, dass es eben diese End-User möglichst einfach bedienen können und also einige Nachteile, die jetzt das GNU-PG zum Beispiel hat oder dieses PGP-Verfahren nicht hat, weil dort man einige Sachen beachten muss, was dieses Web of Trust angeht. Das ist so eine Art Vertrauensbasis, dass man jetzt auch weiß, dass man die richtigen Schlüssel hat. Das ist beim Sci-Fire eben beachtet worden, dass es relativ aufwendig ist. Aber aktuell hat das Sci-Fire noch das Problem, dass es noch nicht Open Source ist und auch nicht kompatibel ist zu den bisherigen Verfahren. Also darum muss man da momentan vielleicht noch ein bisschen abwarten, bis das Sci-Fire wirklich auf dem Markt ist. Es ist auch eine kommerzielle Software, das mögen ja manche Leute auch nicht unbedingt. Aber ich denke, dass man da auch noch eine tolle Option hat später, wenn es dann mal auf dem Markt ist. Ja.
Ja, und das PGP, was manche kennen, das sollte man heutzutage nicht mehr verwenden, weil es inzwischen auch kommerzielle Software ist und der Open-Source-Status von dem ganzen Projekt ist unbekannt. Also was da jetzt genau in den Codezeilen drin steht, weiß keiner so ganz genau. Deswegen ist es halt dann doch besser, dieses GNU-PG zu verwenden.
Ja, also muss dazu sagen, dass das GNU-PG auch so eine Art Nachfolger von PGP ist. Das heißt, das ist irgendwie alles kompatibel und also wer bisher PGP verwendet hat, kann jetzt auch dieses GNU-PG verwenden, um seine E-Mails zu verschlüsseln und vor wem auch immer verstecken. Ja, jetzt spielen wir aber, denke ich, nochmal Musik. Und zwar, ja, zeig's mir kurz. Von Tokotronic auch einen passenden Titel, Pure Vernunft darf niemals siegen.
Dringend neue
Hallo zurück bei Radios Chaotica. Wir waren vorhin bei der Software stehen geblieben, wie man unter Windows möglichst einfach Schlüssel erstellen kann. Und wollten kurz mal darauf hinweisen, dass unter Linux die Inbetriebnahme eines solchen Systems halt wesentlich einfacher ist. Aktuelle Clients wie Thunderbird, Enigmail oder solche Sachen sind da auch vorhanden. Oder die Camel Suite von KDE zum Beispiel unterstützt zum Beispiel GPG momentan ziemlich gut. Und auch Systeme wie Matt und andere E-Mail-Clients haben meist schon GPG-Support mit drin.
Ja, man hat dann noch in der Taskleiste unten so ein Symbol, mit dem man auch nicht E-Mails zum Beispiel verschlüsseln kann und irgendwo einfügen als Text, oder?
Also es gibt genau diesen GPG, halt nennt sich der verankert sich unten in der Taskbar und kann dann quasi, ja, man hat also quasi immer die Möglichkeit, irgendwelche Dateien draufzuziehen und zu verschlüsseln und zu entschlüsseln und zu schauen, ob die Signatur stimmt, also ob die Datei wirklich von dem kommt, von dem sie zu kommen scheint. Und ist eigentlich ziemlich komfortabel geworden in letzter Zeit. Windows ist da leider nur noch ein bisschen nach.
Ja, leider, ich habe es auch gemerkt. Jetzt hat man noch das Thema, warum sollte man überhaupt verschlüsseln? Ich meine, jeder sagt, oder viele sagen jetzt vielleicht auch, so geheime Sachen schreibe ich nicht. Wenn ich meiner Freundin schreibe, die im Urlaub war, können ja ruhig jeder mitlesen. Aber es gibt halt auch E-Mails, die eben denen geheimere Sachen drinstehen, zum Beispiel in einem Unternehmen. Wenn jetzt irgendwelche Betriebsgeheimnisse da per E-Mail mit kommuniziert werden, dann möchte man ja nicht, dass vielleicht die Konkurrenz das unbedingt mitliest oder irgendwelche neuen Produkte vorgestellt werden. Dann sollte man auf jeden Fall die E-Mails verschlüsseln. Oder gerade gab es bei GMX eine Panne, es stand auch bei Heise, dass die IMAP-Postfächer plötzlich E-Mails von anderen Kunden drin waren. Das hatte zum Beispiel ein Journalist berichtet, der dann plötzlich von einem ganz anderen Kunden E-Mails drin hatte. Und er hat sich halt jetzt vorgestellt, was passiert ist, wenn von seinen geheimen E-Mails oder wo er halt mit Kunden oder mit anderen Journalisten sich austauscht, wenn das jetzt ein anderer Kunde plötzlich liest. Okay, ich kriege gerade Instruktionen erteilt. Also auf jeden Fall sollte man dann auch seine E-Mails verschlüsseln oder, ich glaube, der Punkt war von dir, oder? Auch nicht? Okay, gut. Dann, ja.
Wollen wir dann gleich weiterleiten zu Java und ICQ?
Ja, genau, das können wir auch noch jetzt sagen.
Also die Problematik ist ja nicht nur bei E-Mails gegeben, dass die Nachrichten alle lesbar sind, sondern auch Java-ICQ-Verbindungen werden quasi unter bestimmten Umständen durchs Netz in Klartext übertragen und sind für jeden mitlesbar.
Also Java-ICQ für diejenigen, die das nicht kennen, das ist Instant Messaging, also quasi Chat 1:1 oder auch in einer Gruppe, um das kurz zu erklären.
Jo, genau. Und bei ICQ ist halt die Lage ziemlich schlimm eigentlich, weil es handelt sich dabei um zentrale Server, die auch von einer Firma betrieben werden, welche ziemlich einfach zu überwachen sind. Bei Java ist es nicht ganz so schlimm, weil Java halt mehr oder weniger dezentral aufgebaut ist und inzwischen Java auch SSL-Verschlüsselung zwischen den Servern unterstützt und auch SSL-Verschlüsselung zwischen den Clients und den Server unterstützt. Von daher ist man da schon ein bisschen geschützt. Aber es gibt inzwischen auch für ICQ und für die Java-Clients Plugins, mit welchen man also quasi seine Nachrichten genauso wie mit wie bei E-Mails quasi verschlüsseln kann und dann an den jeweiligen Gesprächspartner schicken kann.
Ja, in der Theorie klingt das jetzt bei Java noch ein bisschen einfach, aber wir haben das auch mal in der Praxis ausprobiert, je nachdem, was für ein Client man benutzt, also PSI oder GIME oder SEM, ist es je nachdem manchmal doch ein bisschen problematisch. Der eine benutzt dies, der andere benutzt das. Also es kann manchmal klappt es auf Anhieb, manchmal nicht immer. Man muss mal einfach ausprobieren und auch schauen, mit welchem Client kommunizieren die anderen und sich da vielleicht mal ein bisschen anpassen.
Das gleiche Problem, was halt Java und ICQ ist halt auch bei SMS oder bei sonstigen Sachen gegeben, dass man also, wie gesagt, SMS auch quasi bei dem Provider im Klartext lesen kann und die also auch nicht als sicher eingestuft sind. Von daher so SMS mit Bedacht verwenden und nicht einfach so irgendwelche Nachrichten rumschicken.
Ja, und was vielleicht noch zu erwähnen ist, es gibt auch so kommerzielle Geschichten wie zum Skype, wo man jetzt Voice over IP oder sowas machen kann, das heißt so telefonieren über Internet und dort gibt es wohl auch ein interessantes Konzept zur Verschlüsselung. Leider haben wir jetzt die Person, die uns dazu mehr erzählen wollte, nicht im Studio, aber vielleicht möchte der später noch im Wiki, das heißt unsere Webseite, und zu finden unter www.entropa.de/radio mehr dazu schreiben. Ja. Und ich möchte die beiden hier anderen im Studio hier noch bitten, dass sie vielleicht irgendwie direkt da in das Mikro sprechen, weil also wenn man direkt davor sitzt, dann kommt das auch irgendwie am Zuhörer an. Aber wahrscheinlich hören die sich nachher wenn ich mir die Aufzeichnung höre, anhöre, besser an als ich. So bin, sollte ich eigentlich vielleicht auch einfach still sein.
Ja. 10 Minuten.
Ja, aber wir haben ja nur noch 10 Minuten. Ja, wir, was machen wir jetzt? Spielen wir noch Musik? Ja, wir spielen noch einen Track ab. Ja, Track 7, bitteschön. Fatboy Slim diesmal mit Slash Stop Dash. Auch leicht erkennen da manche hier so das Web darin. Danke. Ja, hier sind wir wieder zurück bei Radio Chaotica, eine Sendung des Entropia e.V., Chaos Computer Club Karlsruhe. Wir sprechen heute, oder haben eigentlich gesprochen, weil wir schon wieder fast zum Ende sind, über die TKEV, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, und über E-Mail-Verschlüsselung. Unsere Webseite ist www.entropia.de/radio. Ja, wir sind eigentlich soweit schon mit dem Thema durch, also unsere Stunde ist fast zu Ende. Ich möchte euch bitten, wie gesagt, auf die Webseite zu gucken und eine E-Mail zu schreiben, falls ihr irgendwie Anregungen habt, Kritik, auch schlecht, also was ihr schlecht fandet, interessiert mich auch. Radio@entropia.de ist die Mailadresse oder info@entropia.de. Was... Irgendwie hatten wir gerade noch was wir noch erwähnen wollten, Beate.
Ich wollte sagen, dass wir Anfänger waren.
Ach so, ja, wir sind totale Anfänger. Das ist auch unsere erste Live-Sendung. Das heißt, ich hoffe, dass der Name, also Chaotica und so weiter, nicht nur Programm war heute, sondern dass auch ein bisschen Information rübergekommen ist. Ja, und ich freue mich hier, dass ich hier kompetente Mitstreiter hatte. Ja, und zum Abschluss spielen wir vielleicht, oder hast du noch was, Beate, weil du hier rumscrollst? Ich spiele mir halt dann nochmal ein Musikstück. Und ach ja, was ich noch erwähnen wollte, die Sendung im Februar, das ist wieder am dritten Montag im Monat, wird vielleicht, das weiß ich noch nicht ganz genau, über die Kultur Flatrate, also Volker Grasmuck und Attack und so weiter gehen. Und ich hoffe auch, dass jemand von Attack dabei sein wird, der uns da mehr dazu erzählen wird. Es geht also um so File-Sharing und so Sachen. Ja, und letztes Musikstück, und zwar spielen wir von Black Sabbath's Computer God. Und auf Wiederhören.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.
Track. Jetzt spielen wir wirklich Black Sabbath Computer God, wenn Hannes hier den 10. auflegt. Also es ist doch wieder Chaos hier. Geht irgendwie nicht. Sekunde. Ja, Studiotechnik müssen wir immer noch kämpfen. Wie gesagt, wir sind auch nur Amateure. Jetzt aber hoffentlich weiter mit Black Sabbath Computer God.